Okay, guten Morgen. Geht's euch gut? Nach so einem Lobpreis geht's mir immer gut. Ja, wie kriege ich jetzt die Kurve? Ich habe das letzte Mal mit euch drüber nachgedacht, dass wer zu Schanden wird, wenn er auf Gott harrt? Wer wird zu Schanden, wenn er auf Gott harrt? Keine. Ich höre da noch ein Wort, das fehlt. Ne? Gar keiner wird zu Schanden, wenn er Gottes harrt. Okay, ich dachte, ja, das war jetzt die Theorie. Jetzt müssen wir aber auch in die Praxis gehen. Denn da steht ja, wer Gottes harrt. Und das ist ein Wort, das wir oft so ein bisschen als passiv anschauen. Aber das hat ganz viel mit dem zu tun, was wir da tun. Und ich möchte euch in dieser und in der nächsten Predigt praktische Tipps geben, was ihr tun könnt, um ausharren zu können. Wir singen ja manchmal das Lied, dass Kraft darin liegt, auf Gott zu harren. Und das stimmt. Weil die Zeit, die wir auf Gott warten, nie vergeblich ist. Weil das oft Vorbereitungszeit ist, dass wir überhaupt fähig sind, das zu empfangen, was Gott für uns vorbereitet hat. So, also ich möchte mit euch mal praktische Schritte anschauen. 5 praktische Schritte. Und den ersten Punkt werden wir heute ausführlicher anschauen. Ihr müsst nämlich erstmal alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Es gibt viele Hindernisse, die uns abhalten in unserem Ausharren auf Gott. Übrigens dieselben Prinzipien, die kann man anwenden auf unser geistliches Wachstum. Das hängt nämlich eng zusammen. Das zweite ist, Gottes Gegenwart suchen. Das dritte, Verheißungen in der Bibel suchen, meditieren, proklamieren, ermutigende Lebensbilder lesen. Und schließlich Dank, Lobpreis und Anbetung. Und wie gesagt, heute wollen wir uns mal mit diesem ersten Schritt auseinandersetzen. Und da habe ich wieder mehrere Punkte, die ich mal als Glaubenskiller bezeichne. Ich habe vor, ja, weiß gar nicht wann, 3, 4 Jahren auf dem Parkplatz damals über das Thema Glaubenskiller ausführlicher gepredigt. Ich möchte heute mal das von einer anderen Warte aus ein bisschen beleuchten. Und der erste Punkt, den ich mit euch da anschauen will, ist, wir müssen von Sünde loskommen. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt, deshalb, weil wir von einer so großen Wolke von Zeugen umgeben sind, die durch den Glauben die Wahrheit der absoluten Treue Gottes bezeugt haben, lasst uns jede unnötige Last und die Sünde ablegen. Lasst uns jeden Glaubenskiller loswerden. Lasst uns die Sünde ablegen, die uns so leicht und geschickt verstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer und aktiver Beharrlichkeit den Wettlauf laufen, der vor uns liegt. Also auch hier wieder. Erst die Glaubenskiller loswerden und dann können wir laufen. Ach so, ja, okay, dann muss ich gerade nochmal zurück. Hebräer 12, 1 war das, das brauche ich nicht gucken. In 5. Mose 30, Vers 19 sagt Gott zu seinem Volk, 5. Mose 30, 19, Himmel und Erde sind meine Zeugen. Ich habe euch heute Segen und Fluch, Leben und Tod vor Augen gestellt. Wählt das Leben, damit ihr am Leben bleibt, ihr und eure Nachkommen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. Ich habe euch vorgelegt den Weg, den ich euch vorgebe, das ist der Weg zum Leben. Und ich habe euch vorgelegt, was passiert, wenn ihr den nicht gehen wollt, das ist der Weg zum Fluch und in den Tod. Ich möchte das ein bisschen deutlich machen. Irgendwie will er jetzt gerade nicht das, was ich will. Jetzt. So. Ich möchte das ein bisschen bildlich darstellen. Manchmal kann man mit Bildern mehr anfangen. Das ist so ein Weg, den man durch ein Moor gebaut hat. Habt ihr im Urlaub schon mal so einen Weg gegangen, der durch so ein Moor führt? Das ist so ein Weg, auf Holzplanken geht man da durch das Moor und weil da dieser Weg ist, kann man sicher durch dieses Moor gehen. Und ich will das mal vergleichen, dass dieser Weg, das ist der Weg zum Leben und zum Segen, den Gott uns vorgelegt hat. Und links und rechts wartet das Moor. Das ist, will ich mal vergleichen mit dem Sündenmorast. Das, was uns von Gott weglockt, was uns von seinem Weg weglockt. Und hier ist so eine Leitplanke zu sehen oder so ein Geländer. Und ich glaube, dass Gottes Wort für uns so ein Geländer ist. Gottes Wort ist ein Geländer, das uns auf diesem Weg leiten will und verhindern will, dass wir da in dieses Wasser fallen, in den Sündenmorast. Ich möchte mal kurz drüber nachdenken mit euch, wie Sünde in unserem Leben wirkt. Denn das ist wichtig zu wissen, wenn wir sie überwinden wollen. In Jakobus 1, 14 und 15, Jakobus 1, 14 und 15, da schreibt der Bruder Jesu, oder Halbbruder muss man besser sagen, hat ja dieselbe Mutter, aber nicht denselben Vater. Ein jeder wird von seiner eigenen Begierde in Versuchung geführt, wenn er sich von ihr locken und ködern lässt. Wenn dann die Begierde schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgereift ist, gebiert den Tod. Die Begierde in uns geht schwanger. Wisst ihr, der Teufel weiß ganz genau, wo eure Schwachpunkte sind. Wo ihr angreifbar seid, wo ihr leicht schwach werdet. Und dann fängt er an, mit euch Kopfkino zu spielen. Das heißt, die Begierde in euch geht schwanger. Also ich weiß nicht, wo ihr vielleicht Probleme habt mit Sünde in eurem Leben. Sei es vielleicht im Bereich Alkohol oder so. Oder auf dem sexuellen Gebiet oder keine Ahnung. Dann fängt der Teufel an, euch einzuflüstern, ach, wie schön wäre das jetzt, ein Gläschen Wein zu trinken. Oder, oh Mensch, die Frau da drüben sieht aber toll aus. Und wenn ihr dann zulasst, dass diese Gedanken in euch schwanger werden, dann habt ihr verloren. Ihr habt einen kurzen Moment, wenn diese Versuchung kommt, die abzuwehren. Und zwar immer sofort. Wir kommen noch mal dazu, wie das praktisch geht. Im Psalm 141, Vers 4 lesen wir: Lass mein Herz nicht dazu neigen, etwas Böses zu tun oder zu tolerieren. Zu tolerieren. Oder böse Taten zu begehen mit Menschen, die Böses planen und ausführen. Und lass mich nicht von ihren Köstlichkeiten essen, von ihrem Gewinn in Versuchung geführt werden. Ich habe mal ganz bewusst hier die Amplified Bible genommen, weil hier dieses Wort tolerieren steht. Denn ein paar Fakten zur Sünde. Was wir tolerieren, wird uns irgendwann dominieren. Was wir tolerieren in unserem Leben, wird uns dominieren. Und seid euch bewusst, Sünde ist immer eine offene Tür für dämonische Einflussnahme in unserem Leben. Also wenn wir Sünde zulassen in unserem Leben, machen wir die Tür auf. Und lassen zu, dass Wirkungen in unserem Leben geschehen, die wir nicht wollen. Und die wir auch nicht genießen werden. Oft ist es so, dass ein kurzer Moment des Genusses in der Sünde eine lange Zeit der Reue und des Bereuens folgt, weil die Folgen immer schwerwiegend sind. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Gewohnheitsmäßige Sünde kann zur Sucht werden. Jede gewohnheitsmäßige Sünde, die wir zulassen und die wir nicht bekämpfen in unserem Leben, kann zur Sucht werden. Und das heißt, Sucht bedeutet immer, ich werde von dem gesteuert. Ich habe da nicht mehr selbst die Hand drüber. Ich bin nicht mehr allein in der Lage, das loszuwerden. Und jede Sucht, egal was es ist, jedes zwanghafte Verhalten, Drogen, Alkohol, Nikotin, Tabletten, Glücksspiele, nennt was. Also es gibt so viele Süchte, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Das ist alles dazu geeignet, dass dämonische Mächte bei uns die Regie führen. Ich sag mal, es ist wie ein offenes Scheunentor. Nicht wie eine Tür, sondern wie ein Scheunentor. Sünde zerstört uns. Sünde zerstört unsere Gesundheit, unsere Beziehungen zu Gott und Menschen. Sie blockiert unser geistliches Wachstum. Und sie verhindert, dass wir Gottes Verheißungen empfangen. Wenn wir zulassen, wenn wir tolerieren, dass Sünde in unserem Leben ist, schneiden wir uns vom Segen Gottes ab. Gott hat gesagt, ich lege vor euch den Weg zum Segen und den Weg zum Fluch. Und ihr entscheidet darüber, welchen Weg ihr gehen wollt. Darum gib der Sünde in deinem Leben keine Chance. Sieh zu, dass sie wegkommt. Und es gibt die Möglichkeit, das zu bewerkstelligen. Ich möchte euch ans Herz legen, lest Römer 6. In dem ganzen Kapitel schreibt Paulus darüber, dass wir in der Lage sind, die Sünde loszuwerden. Ich will hier nur einen kurzen Abschnitt daraus vorlesen. Römer 6, Vers 11 bis 14. Da schreibt Paulus, das gilt auch für euch. Das gilt auch für euch. Betrachtet euch als solche, die für die Sünde tot, für Gott aber lebendig sind in Christus Jesus. Lasst also die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, sondern sonst werdet ihr seinem Begehren gehorchen. Lasst die Sünde nicht herrschen, sonst werdet ihr ihr gehorchen. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch vielmehr Gott zur Verfügung als solche, die unter den Toten waren und nun lebendig sind. Stellt eure Glieder Gott zur Verfügung als Waffen der Gerechtigkeit. Die Sünde wird keine Macht über euch haben, denn ihr steht nicht unter dem Gesetz, sondern unter Gnade. Jesus ist gestorben, nicht nur damit wir die Gerechtigkeit bekommen, sondern hat damit die Sünde eliminiert. Und die Gnade Gottes bedeutet nicht nur, dass wir begnadigt sind, ja, das ist ein Aspekt, aber Gnade Gottes heißt immer auch, da steckt die Kraft Gottes drin, die Sünde zu überwinden. In der Gnade steckt die Kraft. Gott ist stark genug, euch die Kraft zu schenken, eure gewohnheitsmäßigen Sünden zu überwinden. Lasst uns jetzt ein paar praktische Schritte anschauen. Der erste Tipp ist, Trigger meiden. Wenn ihr wisst, dass ihr an einer bestimmten Stelle halt schwach seid, dann meidet Versuchungen. Wenn ihr wisst, dass ihr auf sexuellem Gebiet angreifbar seid, dann schaut nicht bestimmte Filme. wenn ihr wisst, dass ihr bei Alkohol ein Problem habt, dann reinigt euer Zuhause von Alkohol. Wenn ihr das zulasst, dass diese Trigger da sind, dann müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr schwach werdet. Das ist eine reine Frage der Vernunft. Die Bibel sagt, flieh die Unzucht in 1. Korinther 6, Vers 18. Und ich will mal sagen, flieht die Sünde in jeder Form. Also wenn ihr eure Schwachstellen kennt, dann seht zu, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Ihr werdet das nie ganz vermeiden können, aber ihr könnt zumindest sicherstellen, dass ihr nicht selbst das noch konstruiert. Dann ist wichtig, dass wir die Abhängigkeit von Gott erkennen. Wisst ihr, keiner von uns hat die Kraft, Sünde zu widerstehen. Keiner. Aber in Gott haben wir die Kraft. Und in seiner Gnade haben wir die Kraft. Wir sind nicht Werkzeuge der Sünde mehr. Sie kann nicht über uns herrschen, wenn wir uns zu Gott fliehen. Wir haben gesagt, welcher Gott es hat. Auch in Bezug auf die Sünde können wir auf Gott harren. Also, das bedeutet, dass wir jeden Tag, das ist nie vorbei, bis ihr im Himmel seid, jeden Tag müssen wir uns Gott unterwerfen und Satan widerstehen. Der wird es immer wieder versuchen. Ihr braucht da keine Angst zu haben. Der gibt nicht auf. Und wenn ihr ihm den kleinen Finger hinhaltet, dann reißt er euch den Arm ab. Deshalb, wir können ihm widerstehen, indem wir uns Gott unterwerfen. Wenn wir uns Gott unterwerfen, hat das arme Würstchen überhaupt keine Chance, uns was zu machen. Amen. Es kommt jetzt ein wichtiger Punkt. Wir müssen in Kooperation mit Gott die eigene Berufung ausleben. Geht in das hinein, was Gott für euch vorhat. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und das stimmt. Je mehr Leerlauf in unserem Leben ist und je mehr Langeweile, desto mehr Versuchungen werden kommen. Das ist ein ganz klarer Zusammenhang. Ich habe hier mal diese Stelle aufgeführt, wo David damals seine Armee in den Krieg geschickt hat. Und hier steht da in 2. Samuel 11, das war die Zeit, in der die Könige in den Krieg zogen. Also wo war der Platz von David? An der Spitze seiner Armee wäre sein Platz gewesen. Das war seine Berufung als König. Was hat er gemacht? Er hat die anderen geschickt und hat sich daheim bequem gemacht. Und dann heißt es da, David blieb in Jerusalem zurück und an einem Spätnachmittag erhob sich David von der Mittagsruhe, also der hat da nur rumgegammelt, und ging auf dem Dach des Palastes umher. Er dachte, was mache ich denn jetzt mal so Schönes? Da fiel sein Blick vom Dach aus auf eine außergewöhnlich schöne Frau. Was dann kam, wissen die meisten von euch. David hat Ehebruch begangen, hat ihren Mann beseitigen lassen, weil die Frau schwanger wurde von ihm und hat unendliches Leid damit angerichtet. Warum? Weil er nicht dort war, wo er hingehört. Und Bill Johnson hat mal einen sehr klugen Satz gesagt. Er hat gesagt, wenn wir nicht in den Kampf ziehen, zu dem Gott uns berufen hat, dann werden wir Kämpfe erleben, für die wir keine Gnade haben. Nochmal, wenn wir nicht in den Kampf ziehen, zu dem Gott uns berufen hat, dann werden wir Kämpfe erleben, für die wir keine Gnade haben. Keine Gnade haben heißt keine Kraft haben. Und noch ein letzter Punkt. Wenn ihr in gewohnheitsmäßigen Sünden drinsteckt und insbesondere wenn das schon Suchtformen annimmt, sucht euch Hilfe. Sucht irgendeinen geistlichen Mentor, zu dem ihr Vertrauen habt. Und sucht Hilfe. Ihr müsst nicht alleine alles durchkämpfen. Und ihr braucht nicht denken, das ist doch peinlich, wenn der das weiß. So what? Es ist viel peinlicher, wenn wir ständig Niederlagen erleben in unserem Leben. Gott hat uns deshalb in eine Gemeinde gestellt, damit wir einander tragen. Und deshalb dürfen wir auch und sollen das auch in Anspruch nehmen, dass wir Menschen suchen, die wir für geistliche Mentoren halten, die uns helfen können, aus Dingen rauszukommen, die wir nicht wollen, und hineinzukommen in unsere Berufung. Gut, also es war der erste Punkt, von Sünde loskommen. Jetzt kommt ein weiter wichtiger Punkt. Wir müssen negatives Denken ändern. Der Luther hat mal einen interessanten Satz, was Interessantes gesagt in der Predigt. Sieh, so kann niemand der Anfechtung überhoben sein. Also es hat auch mit der Sünde zu tun, aber nicht nur. Man kann sich aber gut wehren und dem allen mit Gebet und Anrufung der Hilfe Gottes steuern. So liest man, dass ein junger Bruder seinen Gedanken loszuwerden begehrte. Also wahrscheinlich negative Gedanken, nehme ich mal an. Da sprach der alte Pater: Lieber Bruder, dass dir die Vögel in der Luft über dem Haupte hinfliegen, dem kannst du nicht wehren. Wohl aber kannst du dem wehren, dass sie dir in den Haaren ein Nest bauen. So können wir uns, wie Augustin sagt, der Anstöße und Anfechtungen nicht erwehren. Wir können nicht verhindern, dass Anfechtungen kommen. Wir werden ständig bombardiert mit Anfechtungen. Und nicht nur Versuchungen, alle möglichen Anfechtungen. Wir können nicht uns der Anstöße und Anfechtungen erwehren, aber wir können sie überwinden. Dem kann man mit Beten und Anrufen göttlicher Hilfe wohl wehren. Also nicht negative Gedanken in unserem Kopf ein Nest bauen lassen. Nicht negative Gedanken in unser Herz eindringen lassen. Und damit meine ich so Dinge, ach, das habe ich noch nie geschafft. Oder das hat bei mir noch nie funktioniert. Oder Gott hat mein Gebet wieder nicht erhört. Ihr dürft diese Gedanken nicht zulassen. Wir kommen wieder zurück zu Hebräer 12. Den ersten Vers hatten wir ja gelesen. Ich will mal nur den letzten Satz. Und lasst uns mit Ausdauer und aktiver Beharrlichkeit den Wettlauf laufen, der vor uns liegt. Wie? Indem wir von allem wegschauen, was uns ablenken könnte, und unsere Augen auf Jesus richten, der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Da steht ein interessantes Wort. In manchen Übersetzungen heißt es nur, lasst uns auf Jesus schauen. Aber dieses Wort, was da steht, das Griechische, das bedeutet eigentlich, dass man die Blickrichtung ändert. Dass man von dem, was einem schadet, wegschaut. Dass man von negativen Gedanken wegschaut. Dass man von Sorgen wegschaut. Dass man von Problemen wegschaut. Hinschaut auf Jesus. Und in Strong steht noch, dass man konzentriert und vertrauensvoll hinschaut. Warum? Gar keiner wird zu Schanden, welcher Gott es hat. Ich empfehle euch auch, regelmäßig in dem Buch der Sprüche zu lesen. Das sind 31 Kapitel für jeden Tag des Monats ein. Und das ist eine praktische Lebensanweisung für Erfolg. Und im Kapitel 4 heißt es, in den Versen 20 bis 25, mein Sohn, achte auf meine Worte und höre mir gut zu. Lass sie nicht aus den Augen, bewahre sie in Herz und Sinn. Denn sie sind Leben für den, der sie findet, und Gesundheit für den ganzen Leib. Gottes Wort ist Leben und Gesundheit. Mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Entferne Unwahrheit aus deinem Mund, die Falschheit von deinen Lippen. Deine Augen sollen geradeaus schauen, dein Blick gehe nach vorn auf Jesus. Entferne Unwahrheit, entferne die Lügen des Teufels aus deinem Mund und aus deinem Denken. Sonst ist es kein Wunder, wenn du keinen Glauben hast, um auszuharren. Und ich will nochmal nach der Passion Translation den Vers 20 und 21 lesen. Mein liebes Kind, höre aufmerksam auf alles, was ich dir beibringe. Also was Gott uns beibringt durch sein Wort. Ne? Und achte auf alles, was ich zu sagen habe. Und jetzt kommt's. Fülle deine Gedanken mit meinen Worten. Fülle deine Gedanken mit meinen Worten. Und verdränge die schlechten Gedanken, bis sie tief in deinen Geist eindringen. Okay, kommen wir zum dritten. Das hängt eigentlich auch damit zusammen, was ich jetzt gesagt habe, denn wir müssen aufhören, negativ zu sprechen. Das ist ein Verderben in unserem Leben, wenn wir negativ sprechen. Sprüche 18, Vers 20 und 21 heißt es, jeder, wer ist da ausgeschlossen? Niemand. Jeder, der hier sitzt, bekommt die Frucht seines Mundes sattsam zu schmecken. Ihr bekommt die Frucht eures Mundes zu schmecken. Den Ertrag seiner Lippen muss er auskosten. Ihr müsst das auskosten, was eure Lippen verzapfen. Denn Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge, und wer sie viel gebraucht, wird das, was sie anrichtet, zu schmecken bekommen. Und das gilt positiv wie negativ. Wenn ihr ständig negativ redet, müsst ihr euch nicht wundern, wenn in eurem Leben Negatives zum Vorschein kommt. Warum? Gott hat von Anfang an dem Sprechen eine schöpferische Macht vermittelt. Er selbst hat durch sein Sprechen geschaffen. Das heißt am Anfang, Gott sprach und es geschah. Also das heißt, in dem, was wir sagen, liegt, weil wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind, auch eine schöpferische Kraft. In dem, was wir sagen, liegt eine schöpferische Kraft. Und wir setzen mit dem, was wir sprechen, unsere Zukunft. Wir sprechen sozusagen unsere Zukunft herbei. Ich will nochmal das nach der Hoffnung für alle vorlesen, weil ich das da ganz gut ausgedrückt finde. Was einmal ausgesprochen ist, fällt auf dich zurück, sei es nun gut oder schlecht. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Ich will mal so sagen, wenn ihr nichts Positives zu sagen habt, dann halt lieber den Mund.
Amen.
In Sprüche 13, Vers 2 und 3 heißt es, ein weiser Mann genießt Gutes von der Frucht seines Mundes. Wer seinen Mund hütet und nachdenkt, bevor er spricht, schützt sein Leben. Wer nachdenkt, bevor er spricht. Wie oft plappern wir so sinnloses Zeug da vor uns hin? Wer seine Lippen weit aufreißt und plappert, ohne nachzudenken, geht zugrunde. Und darum beten wir, Herr, setze eine Wache vor meinen Mund, bewache das Tor meiner Lippen, um mich davor zu bewahren, dass ich gedankenlos dahin rede. Ich hatte vorhin Psalm 141, Vers 4, jetzt Vers 3. Ich empfehle euch, den Psalm mal zu lesen. Psalm 141, Vers 3. Setze eine Wache vor meinen Mund. Pass auf, dass ich nicht so ein sinnloses Kram dahin rede und nichts Negatives über mein Leben proklamiere. Denn was wir sagen, hat proklamatorischen Charakter. Ich gebe uns jetzt mal einen Tipp. Es gibt gute Bücher. Ich habe hier mal zwei euch drauf. Das erste ist von Derek Prince, einer der besten Bibellehrer des letzten Jahrhunderts. Und der hat ein Buch, das Wort Gottes proklamieren, 365 Tage im Jahr. Das ist für jeden Tag so eine Proklamation, die man laut sprechen kann. Natürlich wird da das Wort Gottes proklamiert. Und von Joel Osteen gibt es sowas Ähnliches. Das heißt, ich vertraue dir 31 Proklamationen für dein Leben. Da ist es halt auf den Monat bezogen. Jeden Tag eine andere Proklamation. Praktiziert das einfach mal. Fangt an, Positives über euch, über eure Familie, über eure Gemeinde, über die Gemeindeleitung, über eure Kollegen, über eure Familie auszusprechen. Es wird wirken. Gut. Jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt. Ich bin froh, dass wir hier eine Gemeinde haben, die ein gesundes Wort verkündet. Ich kenne es aber auch anders. Ich selbst war ja Jahrzehnte, kann man sagen, in Gemeinderichtungen unterwegs, wo alles andere gepredigt wurde als das, was ich heute glaube. Und ich nenne das mal die Theologie des Unglaubens. Weil da verkörpert wird, dass Gott heute gar keine Wunder mehr wirkt, zum Beispiel. Oder dass es keine Zungenreden mehr gibt. Oder was weiß ich, alles Mögliche. Das habe ich früher selbst geglaubt. Und wisst ihr was? Paulus spricht von Festungen, die dadurch in uns errichtet werden. Festungen des Unglaubens. Und die müssen eingerissen werden. In Hosea 4, 1 und 6 lesen wir: Hört das Wort des Herrn, ihr Kinder Israels, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Treue, keine unerschütterliche Liebe, keine Verlässlichkeit oder Loyalität oder Freundlichkeit im Land gibt oder Kenntnis Gottes, und zwar aus persönlicher Erfahrung mit ihm. Ich habe früher Gott gar nicht genau gekannt, weil ich ständig diesen Unfug gehört habe über ihn. Und es hat meinen Glauben kaputt gemacht. Und dann sagt Gott: Mein Volk wird aus Mangel an Wissen zerstört. Mein Volk wird aus Mangel an Wissen zerstört. Und zwar an Wissen über mein Gesetz, indem ich meinen Willen offenbare. Das ist was? Das Wort Gottes. Also, wir müssen anfangen, diese Festungen, die vielleicht in uns stecken und die uns davon abhalten, Gott zu vertrauen, loszuwerden. Ich kann da ein Lied davon singen. Und wenn ihr die Silvia fragt, wir können euch davon Zeugnisse geben, wie lange das bei uns gedauert hat. Und dass es fast Jahre gedauert hat, der guten Lehre, gesunden Lehre, bis wir diese alten Irrlehren über Bord geworfen hatten und angefangen hatten, Gottes Herz kennenzulernen und das, was er eigentlich vorhat. Ich möchte euch mal einen Tipp geben, wenn ihr in euer Leben investieren wollt. Silvia und ich haben ja die Caris Bible College absolviert. Ihr habt jetzt demnächst eine Gelegenheit, die mal kennenzulernen, und zwar kostenlos. Anfang April werden Campus-Tage abgehalten, 8. bis 11. April. Da könnt ihr euch kostenlos registrieren und dann könnt ihr mal diese Bibelschule für ein paar Tage erleben. Ich habe hinten, ach, die hat jemand weggenommen, da meine Prospekte. Die liegen da hinten. Ich habe also Prospekte mitgebracht für die von der Charis Bible College. Könnt ihr euch mal mitnehmen von den Campustagen. Da sind auch noch ausführlichere Informationen. Also wer in sein Leben investieren will, in sein geistliches, dem empfehle ich einfach mal, sowas in Erwägung zu ziehen. Ein letzter Punkt. Wir alle kennen Menschen, die uns im Glauben behindern. In 1. Korinther 15, 33 schreibt Paulus: Hört auf, euch etwas vorzumachen. Schlechte Gefährten verderben gute Moral und den Charakter. Schlechte Gefährten verderben gute Moral und den Charakter. Nach The Message Translation heißt das Ganze, aber macht euch nichts vor. Lasst euch nicht durch dieses lose Gerede gegen die Auferstehung vergiften. In 1. Korinther 15 geht es ja um die Auferstehung hauptsächlich. Aber das gilt natürlich nicht nur dafür, sondern ganz allgemein über geistliche Dinge. Lasst euch nicht durch loses Gerede von Leuten, die eigentlich nichts glauben, vergiften. Schlechte Gesellschaft ruiniert gute Verhaltensweisen. Jesus selbst, da gibt es ja die Geschichte, wo er seinen Jüngern lehrt, dass er nach Jerusalem gehen muss, um dort zu leiden und zu sterben. Und dann kommt Petrus und sagt, das kann doch nicht sein, das darf nicht sein. Und was sagt Jesus dann zu ihm? Weiche von mir, Satan. Ganz schön hart, oder? Er meint natürlich nicht, dass Petrus ein Satan ist, sondern dass Satan an der Stelle durch ihn spricht. Er sagt ihm dann, du denkst gar nicht göttlich, du denkst menschlich. Und wie viele Menschen in unserem Umfeld denken nicht göttlich, sondern menschlich? Und die bombardieren uns mit ihrem Glauben oder Unglauben. Und dann ist nichts an euch, dass ihr das minimiert. Wenn das Freunde sind oder so, dann würde ich euch empfehlen, die zu meiden. Wenn es eure Familie ist, geht es nicht so einfach. Dann redet mit den Leuten drüber. Ihr müsst ja nicht sagen, weiche von mir, Satan. Aber ihr könnt ja in Liebe erklären, dass ihr das, was er da gerade gesagt hat oder sie, nicht glauben wollt und auch in eurem Leben gar nicht zulassen wollt. Und dann segnet die Leute. Aber achtet darauf, wie die Leute in eurem Umfeld euch geistlich prägen. Das hat einen Einfluss auf euer geistliches Leben, wenn ihr das zulasst. Also, heute hatten wir quasi nur, was ist hier los? Hatte ich das noch nicht? Gut. Heute hatten wir also nur die Stolpersteine. Übrigens, als Jesus zu ihm sagt, weiche von mir, Satan, zu dem Petrus, du bist für mich ein Skandalon, ein Skandal. Aber das Wort Skandalon im Griechischen bedeutet Stolperstein. Du bist für mich ein Bremsklotz auf meinem geistlichen Weg. Du hältst mich auf. Gut, das fiel mir gerade nur ein. Lass uns beten. Herr, wir danken dir, dass du willst, dass wir geistlich wachsen. Und du hast alles zur Verfügung gestellt, dass das möglich ist. Wir danken dir für deine Gnade, die du uns gegeben hast. Und in der die Kraft und die Vollmacht liegt, all das aus dem Weg zu räumen, was uns aufhält, auf dem Weg zu dir. Herr, decke du in unserem Leben auf, was da an Bremsklötzen da ist. Decke du die Glaubenskiller auf und schenke uns den Mut, daran zu gehen, die loszuwerden. Und du schenkst uns nicht nur den Mut, du schenkst uns auch die Kraft und auch die Vollmacht. Danke dafür. Wenn wir auf dich vertrauen, wissen wir, dass wir das schaffen werden. weil dein Geist es in uns wirkt. Wir danken dir dafür, dass du gute Absichten mit uns hast, mit jedem von uns. Und wir danken dir, dass du eine wunderbare, mächtige, prachtvolle Zukunft für jeden von uns hast, wenn wir uns nur darauf einlassen und in Kooperation mit dir auf diesem Weg gehen, der in deine Berufung führt. Und hilf uns, all das loszuwerden, was uns daran behindert. Amen.